Herzlich willkommen zur Sendung Katechismus. Es grüßt Sie an diesem Tag ganz herzlich Andreas Martin. Worin ist Abraham ein Vorbild des Gebetes? Wie hat Mose gebetet? Darüber sprechen wir heute mit Herrn Kaplan Robert Paulus aus Tüßling. Abraham ist ein Vorbild des Gebetes, weil er in der Gegenwart Gottes seinen Weg geht, auf ihn hört und ihm gehorcht. Sein Gebet ist im Kampf des Glaubens, denn auch in den Momenten der Prüfung bewahrt er seinen Glauben an die Treue Gottes. Das Gebet des Mose ist das Vorbild des beschaulichen Gottes, des beschaulichen Gebetes. Gott ruft Moses aus dem brennenden Dornbusch zu und redet oft und lange mit ihm, Auge in Auge, wie Menschen miteinander reden. Aus diesem vertrauten Umgang mit Gott schöpft Mose die Kraft, hartnäckig für das Volk einzutreten. So ist sein Gebet ein Bild der Fürbitte des einzigen Mittlers Jesu. Wir betrachten heute die Kapitel 536 und 537. Ich darf Ihnen die beiden Kapitel vorlesen. Abraham ist ein Vorbild des Gebetes, weil er in der Gegenwart Gottes seinen Weg geht, auf ihn hört und ihm gehorcht. Sein Gebet ist ein Kampf des Glaubens, denn auch in den Momenten der Prüfung bewahrt er seinen Glauben in Treue an Gott. Nachdem Abraham den Herrn in seinem Zelt empfangen und dieser ihm seinen Ratschluss anvertraut hat, wagt er, in kühnen Vertrauen für die Sünder einzutreten. Im Kapitel 537 heißt es, wie hat Mose gebetet? Das Gebet des Mose ist das Vorbild des beschaulichen Gebetes. Gott ruft Moses aus dem brennenden Dornbusch zu und redet oft und lange mit ihm, Auge in Auge, wie Menschen miteinander reden. Aus diesem vertrauten Umgang mit Gott schöpft Mose die Kraft, hartnäckig für das Volk einzutreten. So ist sein Gebet ein Bild der Fürbitte des einzigen Mittlers Jesu Christi.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Radio Maria, wenn wir nun in die Geschichte des Betens einsteigen, dann sind dies in der Regel Geschichten von Begegnungen. Wir haben in den vorhergehenden Nummern des Katechismus, in den Nummern 534, 535 erfahren, dass das Gebet an sich eine Beziehung zwischen Gott und dem Menschen darstellt. Eine Beziehung, die im Übrigen als Kommunikationsgeschehen zunächst von Gott her ausgeht. Heute nun schauen wir auf die Geschichte des Betens und begegnen mindestens zwei großen Gestalten im Alten Testament, Abraham und Mose, zwei Betenden. Unter dieser Rücksicht, denn Abraham und Mose waren nicht nur als betende Gestalten bekannt und verehrt, wollen wir aber nun eben ihr Beten, ihre Beziehung, ihre Kontaktaufnahme, so könnte man es auch beschreiben, mit Gott genauer ansehen. Die Begegnung Gottes mit dem Menschen erfolgt, und das sollten wir auf den ersten Blick wahrnehmen, kommunikativ über die Sprache. Am Anfang der Bibel, noch weit vor Abraham, heißt es, und Gott sprach. Genesis 1, 3. Da ist er wieder, der rote Faden der Glaubensgeschichte. Die Offenbarung des Gebets im Alten Testament, im Alten Bund, geschieht zwischen dem Sündenfall und der Wiederaufrichtung des Menschen, zwischen dem menschlichen Anruf Gottes an seine Kinder, wo bist du und was hast du getan, und der Antwort des eingeborenen Sohnes, ja, ich komme, um deinen Willen, Gott, zu tun. Da ist also, liebe Hörerinnen und Hörer, was hier der Katechismus, der große Katechismus in der Nummer 2568 sagt, eine große Spannbreite zwischen dem Sündenfall und der Anrede Gottes an den Menschen. Was hast du getan? Wo bist du? Warum versteckst du dich? Und dann der positiv formulierten Antwort des Sohnes Gottes selbst. Dann am Ende der Zeiten durch Jesus Christus, wenn der wiederkommt und sagt, ja, ich komme, Herr, um deinen Willen zu tun. Das Gebet ist auf diese Weise mit der Geschichte des Menschen verbunden, mit seinen Höhen und Tiefen. Es ist die Beziehung zu Gott in den Ereignissen der Geschichte. Wenn nun der Katechismus das Gebet als Beziehung des Menschen zu Gott in den Ereignissen der Geschichte beschreibt, so tut er dies mit einem erneuerten und vertieften Verständnis der personalen und der geschichtlichen Dimension. Gebet kann es nur geben, wo Gott ein Gegenüber in der Schöpfung allgemein und insbesondere in seinem Geschöpf Mensch hat. Der Mensch wiederum als Verwalter der Schöpfung bindet diese ein in sein Beten, indem er opfert, indem er dem Schöpfer wieder etwas zurückgibt, was dieser ihm zuvor zur Verfügung gestellt hatte. Die kultischen Opferhandlungen, die sich im Alten Testament finden, haben genau diesen Hintergrund. Angefangen bei der Darbringung der Erstlingsgaben durch Kain und Abel. Nun ist sicher so manchem aber auch die Kultkritik vieler Propheten im Ohr, die sich schließlich im Wort Jesu zusammenfassen lässt: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Matthäus 9,13. So kommt also zum Mund, der Gebetsworte spricht, und zur Hand, die den opfernden, übergebenden Gestus vollzieht, das Herz hinzu, das sozusagen stimmen muss. Freilich geht es nicht hier um irgendeine Art von Gefühlsduselei, sondern um ein rechtschaffenes und untadeliges Herz, das einen Menschen auszeichnet, der, so ist es von Noah zu lesen, seinen Weg mit Gott geht. Die Enzyklika Mediator Dei über die Heilige Liturgie von Papst Pius XII. Aus dem Jahr 1947 aktualisiert das dann später für das 20. Jahrhundert. Das Hauptgewicht bei der Gottesverehrung ist auf das Innere zu verlegen, lesen wir da. Wir müssen immer in Christus leben und uns ihm ganz hingeben, damit in ihm, mit ihm und durch ihn dem himmlischen Vater die gebührende Ehre gezollt wird. Sonst wird die Religion zweifellos ein leerer Ritus und ein reiner Formalismus. Weil Gott in Kontakt mit dem Menschen bleiben will, können wir im Katechismus folgende prägnante Aussage finden. In seinem unerschütterlichen Bund mit allen Lebewesen ruft Gott die Menschen immerfort zum Gebet auf. Es geht um ein Beten mit Herz, Hand und Mund. Freilich in unterschiedlicher Gewichtung. Wer die Opfer über das Herz stellt, geht am richtigen Beten vorbei. Genauso der, der vielleicht ganz Mund, aber nicht zuerst ganz Ohr ist. In Verbindung zur Schöpfung steht das Beten der Väter der Vorgeschichte. Wir haben jetzt das Opfer des Abel, das Opfer des Noah im Blick. Von diesen Menschen wird gesagt, sie gingen ihren Weg mit Gott. Von einem, der sich besonders auf den Weg machte, haben wir schon vorhin im Abschnitt des Kompendiums gehört, von Abraham. Beten hat auch und gerade mit Hören, Horchen und Gehorchen zu tun. Die alttestamentliche Gestalten des Vaters im Glauben, Abraham, ist uns hierfür ein erhellendes Beispiel. Wer bei Abraham, so könnte man sagen, in die Schule des Betens, in die Schule des Gesprächs mit Gott geht, lernt zuerst einmal auf Gott zu horchen. Doch ist dieser, heute würde man vielleicht sagen, Gesprächsprozess nicht immer geradlinig. Unerwartetes stellt Abraham vor mehr als eine Prüfung, er stellt es ihn auf die Probe. Ist da ein treuer Gott, dem auch ich treu sein kann? Die geistlichen Meister aller Zeiten haben das Wachstum im Glauben und in der Liebe zu Gott als einen Kampf beschrieben, bei dem es um Leben und Tod geht. Der Kampfplatz ist das Innere des Menschen, so der JUKAT, der Jugendkatechismus unter der Nummer 505. Da der Patriarch Abraham Gott glaubt und vor ihm und im Bund mit ihm seinen Weg geht, ist er bereit, einen geheimnisvollen Gast in seinem Zelt zu empfangen. Diese wunderbare Gastfreundschaft von Mamre ist das Vorspiel zur Verkündigung des wahren Sohnes der Verheißung. Seit Gott Abraham in seinen Ratschluss eingeweiht hat, stimmt dessen Herz im Mitleid des Herrn für die Menschen ein. So wagt er in kühnem Vertrauen für sie Fürsprache einzulegen. So heißt es in der Nummer 2571 des Katechismus. Der Katechismus stellt verschiedene Begebenheiten aus dem Leben des Abraham nebeneinander, zumindest in den Fußnoten, die sicher nachzulesen lohnenswert sind. Ich möchte auf ein paar eingehen. Da ist zunächst das Problem, die große Sorge des Abraham, der Kinderlosigkeit. In Genesis 15 lesen wir: Es erging das Wort des Herrn in einer Vision an Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild. Dein Lohn wird sehr groß sein. Abraham antwortete: Herr, Herr, was willst du mir schon geben? Ich gehe doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses ist Eliezer aus Damaskus. Und Abraham sagte: Du hast mir ja keine Nachkommen gegeben, also wird mich mein Haus Sklave beerben. Da erging das Wort des Herrn an ihn: Nicht er wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Da ist eine große Verheißung, die von Gott ausgeht, die Abraham hören muss. Und zwar nicht nur mit dem Ohr hören, sondern die in sein Herz fallen muss. Sein Herz muss dem Wort ganz gefügig werden. Abraham muss lernen zu gehorchen. Das Horchen des Herzens, das sich für Gott entscheidet, gehört wesentlich zum Gebet. Die Worte stehen im Dienst dieses Hörens. Doch das Gebet Abrahams äußert sich zunächst in Taten. Er ist ein Mann des Schweigens. Überall, wo er sich niederlässt, errichtet er im Herrn einen Altar. Später fasst er erstmals sein Gebet in Worte. Es ist dann eine verhüllte Klage. Wir haben sie gerade gehört. Sie erinnert Gott an seine Verheißungen, die sich nicht zu erfüllen scheinen. Es ist eine Prüfung für Abraham, für den, der den Weg mit Gott geht, der sich durch Opfern, durch Altäre bauen, durch Taten zunächst auszeichnet. Es ist ein Weg in das Schweigen, in das Hören lernen, in das Gehorchen lernen. Beim Beten soll das Herz stimmen. Es soll nicht nur mit dem Mund und der Hand in Einklang sein, sondern soll in Harmonie mit dem Herrn, mit Gott selbst sein. In unserem Sprachgebrauch finden wir die Wendung, dass jemand am Puls der Zeit ist. Dies ließe sich nun hier übertragen. Abraham war am Puls des Herrn. Ihm wird deshalb durch Gott der Horizont der Verheißung, also Jesus Christus, verhüllt gezeigt. Die Tradition erkannte ja in Abraham ein Vorausbild für die Heilsereignisse schlechthin, in dem Gott Vater seinen Sohn nicht verschont. Zweitens kann Abraham umgekehrt zum Fürsprecher für seine Mitmenschen werden, weil er am Puls des Herrn ist. Da können wir auch an die Lehre der Kirche von den Heiligen und ihrer Wirkmächtigkeit als Fürbitter an Gottes Thron denken. Schauen wir nochmal auf die vorhin schon angesprochene Begegnung des Gastes oder der Gäste bei Mamre. Da wird Abraham dann, eben weil er am Puls des Herrn ist, weil er den Weg mit Gott geht, zum Fürbitter. In Genesis 18 heißt es: Die Männer erhoben sich von ihrem Platz und schauten gegen Sodom. Abraham wollte mitgehen, um sie zu verabschieden. Da sagte sich der Herr: Soll ich Abraham verheimlichen, was ich vorhabe? Abraham soll doch zu einem großen, mächtigen Volk werden. Durch ihn sollen alle Völker der Erde Segen erlangen. Denn ich habe ihn dazu auserwählt, dass er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm aufträgt, den Weg des Herrn einzuhalten und zu tun, was gut und recht ist, damit der Herr seine Zusagen an Abraham erfüllen kann. Der Herr sprach also: Das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, ja, das ist laut geworden, und ihre Sünde, ja, die ist schwer. Ich will hinabgehen und sehen, ob ihr Tun wirklich dem Klagegeschrei entspricht, das zu mir gedrungen ist. Ich will es wissen. Die Männer wandten sich von dort ab und gingen auf Sodom zu. Abraham aber stand noch immer vor dem Herrn. Er trat näher und sagte: Willst du auch den Gerechten mit den Ruchlosen wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du auch sie wegraffen und nicht doch den Ort vergeben wegen der 50 Gerechten dort? Das kannst du doch nicht tun, die Gerechten zusammen mit den Ruchlosen umbringen. Dann ginge es ja dem Gerechten genauso wie dem Ruchlosen. Das kannst du doch nicht tun. Sollte sich der Richter über die ganze Erde nicht an das Recht halten? Da sprach der Herr: Wenn ich in Sodom in der Stadt 50 Gerechte finde, werde ich ihretwegen dem ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach: Ich habe es nun einmal unternommen, mit meinem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten 5. Wirst du wegen der 5 die ganze Stadt vernichten? Nein, sagte er, ich werde sie nicht vernichten, wenn ich dort 45 finde. Er fuhr fort, zu ihm zu reden: Vielleicht finden sich dort nur 40. Da sprach er: Ich werde es der 40 wegen nicht tun. Und weiter sagte Abraham: Mein Herr, zürne nicht, wenn ich weiterrede, vielleicht finden sich dort nur 30. Der Herr antwortete: Ich werde es nicht tun, wenn ich dort 30 finde. Darauf sagte er: Ich habe es nun einmal unternommen, mit meinem Herrn zu reden, vielleicht finden sich dort nur 20. Er antwortete: Ich werde sie um der 20 willen nicht vernichten. Nochmals sagte er: Mein Herr, zürne nicht, wenn ich nur noch einmal das Wort ergreife, vielleicht finden sich dort nur 10. Und wiederum sprach der Herr: Ich werde sie um der 10 willen nicht vernichten. Nachdem der Herr das Gespräch mit Abraham beendet hatte, ging er weg und Abraham kehrte heim. Soweit dieser Abschnitt aus dem Buch Genesis. Abrahams Weg mit Gott wird zur Grundlage des Betens. Er empfängt mit dem Gast, mit den Gästen Gott selbst. Und er ist in direktem Kontakt mit ihm. Er bittet ihn. Und er tut das, was wir fürbittendes Gebet nennen. Als letzte Läuterung seines Glaubens wird von Abraham, der die Verheißungen empfangen hat, etwas Großes, das Größte verlangt, nämlich den Sohn zu opfern. Damit eigentlich das zu opfern, das Gott ihm selbst geschenkt hat, nämlich eine Zukunft. Sein Glaube aber wankt nicht. Gott wird sich das Opferlamm aussuchen, sagt Abraham, denn er verließ sich darauf, dass Gott sogar die Macht hat, Tote zum Leben zu erwecken, wie es der Hebräerbrief sagt. So ist der Vater der Glaubenden Gott Vater selbst ähnlich, der seinen eigenen Sohn nicht verschonen, sondern für uns alle hingeben wird. Das Gebet macht den Menschen wieder Gott ähnlich und lässt ihn an der Macht der Liebe Gottes teilhaben, die die vielen rettet. So sagt es dann der Katechismus in der Nummer 2572. Da sind auch die Enkel Abrahams, der Enkel Abrahams Jakob und seine Gottesbeziehung. Sie sind ein weiterer wesentlicher Aspekt, wie die Menschen im Alten Testament mit Gott sprechen und auch heute miteinander mit ihm in Kontakt sind. Gott erneuert seine Verheißung gegenüber Jakob, dem Stammvater der 12 Stämme. Bevor Jakob seinem Bruder Esau gegenübertritt, muss er eine ganze Nacht lang mit einem geheimnisvollen Mann ringen. Dieser weigert sich, seinen Namen bekannt zu geben, segnet aber Jakob, bevor er in der Morgendämmerung ihn verlässt. Die geistliche Überlieferung der Kirche hat darin ein Sinnbild des Gebets gesehen, insofern dieses ein Glaubenskampf und ein Sieg der Beharrlichkeit ist. Beten fällt nicht immer leicht. Es kann dauern, bis man wieder den Einklang von Herz, Hand, Mund und Ohr hergestellt hat. Wohl ist es nach unserem Glaubensverständnis Gott selbst, der in uns durch seine Gnade diese Harmonie herstellt. Aber es braucht auch unsere Beharrlichkeit. Ich finde es beeindruckend, dass der Katechismus, der große Katechismus in einer der Fußnoten, einen Querverweis macht hin ins Neue Testament. Diese kleine Stelle aus dem Lukas-Evangelium möchte ich Ihnen vor der Musikpause, liebe Hörerinnen und Hörer, noch kurz vortragen. Auch hier geht es um Beten, und zwar ein Beten in Beharrlichkeit, in, man könnte sogar sagen, Zudringlichkeit. Im Kapitel 18 bei Lukas heißt es: Jesus sagte den Jüngern durch ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollten. In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte: Verschaff mir Recht gegen meinen Feind. Lange wollte er nichts davon wissen. Dann aber sagte er sich: Ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht. Trotzdem will ich dieser Witwe zu ihrem Recht verhelfen, denn sie lässt mich nicht in Ruhe. Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins Gesicht. Und der Herr fügte hinzu: Bedenkt, was der ungerechte Richter sagt, sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern zögern? Ich sage euch, Gott wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Aber wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben vorfinden? Dies ist eine Aufforderung als Aufruf auch in unsere heutige Zeit, im Gebet beharrlich und zuversichtlich zu sein, so wie die großen Väter im Glauben, so wie Abraham. Nun aber können wir dies in einer kurzen Musikpause bedenken.
Sie hören die Sendung Katechismus hier bei Radio Hureb. Worin ist Abraham ein Vorbild des Gesetzes? Wie hat Mose gebetet? Mehr dazu von Herrn Kaplan Robert Paulus aus Tüßling.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Hureb und Radio Maria, wir haben uns jetzt gerade mit der Gestalt des Abraham beschäftigt, seinem Weg mit Gott, seinem hörenden Herzen, seinem Beten und Eintreten auch für andere Menschen. Das Gespräch des Menschen mit Gott und umgekehrt findet, so könnte man sagen, einen weiteren alttestamentlichen Höhepunkt dann in der Gestalt des Mose, der in seiner Zeit zum Mittler zwischen Gott und dem Menschen wird. Er ist wie Abraham ein Fürbitter und kündigt in und durch seine Mittlerschaft den einen großen Mittler, Jesus Christus, an. So sagt es auch der erste Timotheusbrief. Im Katechismus unter der Nummer 2574 lesen wir: Als sich im Pascha, im Auszug aus Ägypten, im Geschenk des Gesetzes und im Bundesschluss die Verheißung zu erfüllen beginnt, wird das Gebet des Mose zum ergreifenden Bild des fürbittenden Gebetes, das sich im einzigen Mittler zwischen Gott und dem Menschen, Christus Jesus, vollenden wird. Hier wird wieder ein großer Bogen, ein Spannungsbogen und ein universaler, geschichtlicher, heilsgeschichtlicher Bogen gespannt, der hinweist auf Jesus Christus hin. Die Kirchenväter der ersten Jahrhunderte im Christentum haben daher das Alte Testament immer auf Jesus Christus hin ausgelegt und gelesen. So sind die Gestalten des Betens, Abraham und jetzt Mose, wie wir ihn betrachten, immer auch hinzulesen auf den einen Mittler, den einzigen Mittler, Jesus Christus. Wie bei Abraham ist es nicht zuerst der Mensch, der handelt oder spricht. Gott ruft Mose aus dem brennenden Dornbusch zu. Dieses Ereignis sollte in der jüdischen und in der christlichen geistlichen Überlieferung eines der Urbilder des Gebetes bleiben. Wenn nämlich der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs seinen Diener Mose ruft, dann deshalb, weil er der lebendige Gott ist, der das Leben der Menschen will. Er offenbart sich, um sie zu retten. Er will die Menschen aber nicht gegen ihren Willen oder ohne die Hilfe von Menschen retten. Ich lade Sie ein, einmal kurz auf die Dornbusch-Geschichte, die Ihnen vielleicht bekannt ist, zu schauen. Es ist die Berufung eines Menschen, es ist die Berufung Moses, eines Betenden. In Exodus 3 lesen wir: Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch emporschlug. Er schaute hin. Da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht. Mose sagte: Ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Der Herr sagte: Komm nicht näher heran, leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da füllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Lande heraufzuführen, in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen. Ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie unterdrücken. Und jetzt gehe ich, sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Berufung des Mose gehört in dieses Vorhaben Gottes, die Menschen zu retten. Der Mensch wirkt in seiner Beziehungsfähigkeit Gott und den Mitmenschen gegenüber mit am Heilsplan Gottes. Die Tradition geht so weit, dass sie sagt, dass sich Gott dem Mose anvertraut. Diese Auge-in-Auge-Begegnung, wie es Exodus 33 beschreibt, ist etwas Unerhörtes. Wir, die wir leichthin Vater unser zu Gott sagen, könnten in unseren Tagen vielleicht gerade durch den Anstoß, den Christen dadurch zum Beispiel bei den Muslimen erwecken, neu sehen lernen. Gott möchte, dass sich die Menschen zu ihm hin ausrichten. Und dann kommt der Clou: Für Gott ist das nicht eine Satzwahrheit, zu der er oder wir sagen richtig, sondern es ist eine Wahrheit, für die sich Gott im wahrsten Sinn des Wortes ganz einsetzt. Gott setzt den Anfangspunkt. Gott sucht den Kontakt. Er redet mit den Menschen. Er hat Vertrauen in die Menschen, noch bevor es die Menschen in ihn haben können. Mit Mose rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht, nicht in Rätseln, sagt er. Wir lesen das in Numeri 12. Denn Mose war ein sehr demütiger Mann, demütiger als alle Menschen auf Erden. Gott setzt sich ein für den Menschen, will aber auch, dass sich der Mensch ganz einsetzt für ihn. Aus dem vertrauten Umgang mit dem treuen Gott, der langmütig und liebevoll ist, schöpft Mose die Kraft zu hartnäckiger Fürbitte. Er betet nicht für sich, sondern für das Volk, das Gott sich erworben hat. Vor allem nach dem Abfall des Volkes ist er vor Gott in die Bresche gesprungen, wie es im Psalm 106, Vers 23 heißt. In die Bresche gesprungen, um das Volk zu retten. Dadurch wird deutlich, dass die Fürbitte auch ein geheimnisvolles Ringen ist. Die Argumente, die Mose im Gebet vorbringt, ermutigen die großen Beter des jüdischen Volkes sowie der christlichen Kirche zur Kühnheit. Denn Gott ist Liebe und somit gerecht und treu. Er kann sich nicht widersprechen. Er soll sich an seine herrlichen Taten erinnern. Seine Ehre steht auf dem Spiel. Er darf das Volk, das seinen Namen trägt, nicht im Stich lassen. Soweit der Katechismus in der Nummer 2577. Da ist also ein Fürbitter, ein Fürsprecher für das Volk. Ich lade Sie ein, in einer kurzen zweiten Musikpause nun auch zu überlegen, wo wir fürbittendes Gebet anwenden, wo uns vielleicht auch Fürbitter schon begegnet sind, die uns versprochen haben: Ich bete für dich.
Sie hören die Sendung Katechismus hier bei Radio Horeb. Wohin ist Abraham ein Vorbild des Gebetes und wie hat Mose gebetet? Mehr dazu von Herrn Kaplan Robert Paulus.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nun, wir haben auf die zwei großen Betgestalten Abraham und Mose geschaut. Sie sind in Kontakt mit dem lebendigen Gott, mit Gott, der sich vorstellt als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, mit dem Gott, der Geschichte macht. Der Geschichte macht und begleitet mit seinem Volk, mit Einzelpersonen, aber auch mit allen, die zu ihm rufen. Wenn nun dieser Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs seinen Diener Mose ruft, dann deshalb, weil er der lebendige Gott ist, der das Leben für die Menschen will. Er offenbart sich, um sie zu retten. Er will die Menschen, aber nicht gegen ihren Willen oder ohne die Hilfe von Menschen retten. Deshalb beruft er den Mose, um ihn zu senden und ihn an seinem Mitleid und seinem Heilswerk teilnehmen zu lassen. In dieser Sendung liegt gewissermaßen ein Flehen Gottes, so sagt es der Katechismus, ein Flehen Gottes von seiner Seite. Und erst nach einer langen Zwiesprache richtet Mose seinen Willen am Willen Gottes des Retters aus. In diesem Gespräch, in dem Gott sich Mose anvertraut, lernt Mose beten. Er sucht nach Ausflüchten, macht Einwände, vor allem stellt er Fragen. Der Herr antwortet, indem er ihm seinen unaussprechlichen Namen anvertraut, der sich in seinen großen Taten offenbaren wird. Da ist also beides zu sehen. Im Namen Gottes, in Yahweh, im Retter, in dem Gott mit uns, ist ein Rückblick auf die Geschichte schon zu sehen, wann Gott uns, sein Volk, auch die Menschen vor Mose begleitet hat. Dann aber auch der Vorausblick. Gott wird diesen Namen immer wieder gerecht werden. Er wird immer wieder dieses Gott mit uns, dieses Rettungsmotiv anwenden. Er wird so handeln, dass es zum Heil der Menschen dient. Unser Beten hat also immer auch zwei Seiten in sich. Einen Rückblick auf die großen Taten Gottes und einen Vorausblick bittend auf das, was sich erfüllen soll, auch in unserem Leben. Der Herr und Mose redeten miteinander Auge in Auge, wie Menschen miteinander reden. Das Gebet des Mose ist das Vorbild des beschaulichen Gebetes, mit dessen Hilfe der Diener Gottes seine Sendung treu bleibt. Mose redet oft und lange mit dem Herrn. Er besteigt den Berg, um Gott zu hören und ihn anzuflehen, und steigt dann zum Volk hinab, um diesem die Worte seines Gottes zu wiederholen und um es zu führen. Mein ganzes Haus ist ihm anvertraut, heißt es im Buch Numeri. Mein ganzes Haus ist ihm anvertraut. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht. Denn Mose war ein demütiger Mann, demütiger als alle Menschen auf der Erde. Da ist ein letztes und wichtiges Element des Betens zu sehen. Vorhin haben wir es bei Abraham schon gehört. Abraham sagt, ich bin nur Staub und Asche. Und er wendet sich doch an den Herrn. Da ist aber dieses Bewusstsein auch des Mose, ich bin klein vor Gott. Ich bin ihm nicht ebenbürtig, sondern ich bin sein Geschöpf. Ich habe eine gewisse Lebensspanne und kehre dann zurück zur Erde. Ich stehe aber vor dem, der mein Schöpfer ist, der ewig ist, der mich aber vor allem liebt und begleiten will. Im viel später entstandenen Text, im 20. Jahrhundert, Gaudium et Spes, im Text des Zweiten Vatikanischen Konzils, Gaudium et Spes, hören wir das dann in anderer Form wieder. Ein besonderer Wesenszug der Würde liegt in der Berufung des Menschen in der Gemeinschaft mit Gott. Zum Dialog mit Gott ist der Mensch schon von seinem Ursprung her aufgerufen. Er existiert nämlich nur, weil er von Gott aus Liebe geschaffen, immer aus Liebe erhalten wird. Und er liebt nicht voll gemäß der Wahrheit, wenn er diese Liebe nicht frei anerkennt und sich seinem Schöpfer anheimgibt. Die Menschen im Alten Testament mit ihren Lebensentwürfen streckten sich in ihrem Beten mit Herz und Ohr sowie Hand und Mund zum Herrn aus. Gaudium et Spes, im Hinterkopf behaltend, könnte man fast schon poetisch sagen, ihr Leben wurde zum Gebet. Uns heute kommt der Auftrag zu, es ihnen aus dem Glauben heraus ähnlich zu tun. Denn Gott ruft jeden Menschen unermüdlich zur geheimnisvollen Begegnung mit ihm. Das Gebet begleitet die Heilsgeschichte als ein Rufen Gottes nach dem Menschen und ein Rufen des Menschen nach Gott. Und so wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Abraham, wie auch Mose, wie auch Ihre und Eure Namenspatrone, euch Fürsprecher, Fürbitter an Gottes Thron sind, dass sie euch begleiten durch ihr Beten jetzt in himmlischer Weise und wir auch füreinander immer wieder im Gebet eintreten hier auf Erden. Dazu stärke und begleite uns Gott durch seinen Segen, den wir nun am Schluss erbitten. Der Herr sei mit euch.
und mit deinem Geiste.
So segne, beschütze und begleite euch auf eurem Lebens-, Glaubens- und Betweg der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Kaplan Robert Paulus für die Auslegung dieser beiden Kapitel aus dem Katechismus 536, 537. Worin ist Abraham ein Vorbild des Gebetes und wie hat Mose gebetet? Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie dazu unseren CD-Dienst an unter 08328 921 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen, weiter dann mit der 8328 921 120. Und bald gibt es auch die Sendung zum Herunterladen als MP3-Datei von unserer Internetseite. www.horeb.org ist unsere Internetseite von Radio Horeb. www.horeb.org. Nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.